SWR 2 Forum.
Ein Weltveränderer aus Trier, Karl Marx und seine Zeit, am Mikrofon Thomas Koch. Als das ZDF im Jahr 2003 die Zuschauer nach den größten Deutschen aller Zeiten fragte, da landete er auf Platz 3, hinter Konrad Adenauer und Martin Luther. Aber vor Bach, Goethe und Gutenberg. Nummer 3 war Karl Marx aus Trier, Journalist, Philosoph, Revolutionär. Seine Schriften und Denkgebäude haben die Welt verändert. Mitte des 20. Jahrhunderts lebte ungefähr die halbe Menschheit nach den Gesetzen des sogenannten Marxismus-Leninismus. Auf der Kehrseite stehen geschätzt rund 20 Millionen Tote, die diesen Regimen zum Opfer fielen. In diesem Jahr nun jährt sich am 5. Mai zum 200. Mal der Geburtstag von Karl Marx. Und aus diesem Anlass erinnert ab übermorgen eine große Landesausstellung in Trier an den ohne Frage einflussreichsten Sohn der Stadt. An sein Leben, sein Werk und seine Zeit. Darum soll es auch im SWR2-Forum heute gehen mit Beatrix Bouvier, langjährige Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier und wissenschaftliche Leiterin der großen Landesausstellung, Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker von der Universität Frankfurt und Thomas Steinfeld, Autor der Marx-Biografie Herr der Gespenster und Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Karl Marx, da haben die meisten Menschen eine monumentale Assoziation. Sie denken an Kolossalstatuen wie die in Chemnitz oder wie sie seit kurzem auch in Trier wieder steht. Oder dann gibt es noch das ikonenhafte Foto von Karl Marx mit Löwenmähne und Rauschebart. Thomas Steinfeld, welches Bild haben Sie denn vor Augen, wenn Sie an Karl Marx denken?
In den letzten Jahren ist es doch wohl vor allem der Chemnitzer Kopf gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie den mal in Natur gesehen haben, eine wirklich beeindruckende Schöpfung, die einen ganzen Platz beherrscht, riesengroß ist, eigentlich aber sehr wenig Charakter hat, sondern mehr Sinnbild eines Willens ist. Und dann hat diese Skulptur auch eine Geschichte in der Stadt, die ich interessant finde. Also vor allem deswegen, weil die Chemnitzer, die hätten die Möglichkeit gehabt, das Ding abzuräumen und sie haben es behalten wollen, was ich für eine kluge Entscheidung halte.
Herr Plumpe, der Wirtschaftshistoriker, welche Assoziation hat der denn als erstes mit Karl Marx?
Naja, der spielt in meiner Biografie, meinem Leben schon eine gewisse Rolle. Und die erste Assoziation, die ich lange gehabt habe, war wirklich diese monumentalische. Das musste nicht der Nischel von Chemnitz sein, aber das konnten die zahlreichen symbolischen Fotografien und Darstellungen sein, in denen allerdings, und das ist eher mein gegenwärtiges Marx-Bild, die eigentliche Person verschwunden war. Und heute, ich behandle ihn relativ häufig in Lehrveranstaltungen, bin ich auf ein Altersbild von Marx getroffen, das ihn plötzlich als persönlichen alten Menschen zeigt. Und diese Rückkehr des persönlichen, des mehr oder weniger dem normalen Verständnis entsprechenden Marx, das sitzt mir heute stärker im Kopf als diese monumentalischen Bilder von früher, die eigentlich immer eher eine Art Wunschbild und keine wirkliche Person gezeigt haben.
Beatrix Bouvier, Sie haben sich wirklich jahrzehntelang mit Marx beschäftigt. Wenn wir mal gucken, jenseits der Ikone, weiß man, was der für ein Typ war? Hat er überhaupt Dialekt gesprochen?
Will ich Ihnen gern beantworten, Herr Koch. Aber vorher, ich kann das einfach irgendwie nicht so hinnehmen, was da gesagt worden ist zu dem Chemnitzer Kopf. Ich finde, warum soll man nicht sagen, dieser Chemnitzer Marx-Kopf ist so etwas wie in Stein gemeißelter Stalinismus in etwa. Denn ich meine, es hat um dieses Monument schon zu Zeiten der DDR große Auseinandersetzungen gegeben, weil es sozusagen ein russischer Marx war, den sie da aufstellen mussten. Also ich finde, die Marx-Monumente sollte man ruhig auch in diesen Kontext stellen, in den sie gehören. Und dass sie etwas mit dem System zu tun haben und weniger eigentlich mit Marx. So, das war das Erste, was ich dazu sagen wollte. Das Bild oder das, was Sie fragen, was für ein Typ er war, da wissen wir zumindest aus Erzählungen, Erinnerungen, dass er kein brillanter Redner war. Er hat wohl Dialekt gesprochen.
Ob also diesen rheinischen.
Ob es nur war oder rheinisch, eine rheinische Form eigentlich. Das muss also ziemlich gräuslich geklungen haben. Das ist das eine. Nicht-Freunde kolportieren das. Freunde würden ja immer etwas anderes sagen. Und zwar das, was ich sage, stammt von Karl Schurz. Und die beiden waren keine Freunde. Unabhängig davon aber war er ja ein Mann von großem Scharfsinn. Er war sehr sarkastisch. Und dennoch hatte er durchaus auch einen Sinn für Humor. und für Spott natürlich. Wenn man an seine Briefe denkt, wie er lästert über andere, dann ist das ja nicht von schlechten Eltern.
Also wenn man versucht, den Menschen nahe zu kommen, nachdem die Briefe ja zu einem großen Teil zugänglich sind, etwas, was jemand, der ihn zu Anfang eher aus seinen Texten, kanonischen Texten kennt, einen dann doch sehr ernüchtert. Also man merkt, was für ein Durchsetzungswille bis zum Vernichtungswillen gelegentlich hinter der Art, sich dann zu äußern, steckt.
Also ich möchte nochmal einhaken bei dem Bild von Marx. Es ist ja in den vergangenen Jahren eigentlich so gewesen, dass die inhaltliche Auseinandersetzung mit Marx, sagen wir, sehr zurückstand gegenüber dem Umgang mit dem Bild. Wenn ja derzeit überall gefragt wird, hatte er nicht doch recht gehabt oder wo ist die Aktualität von Karl Marx, dann geht es selten darum, dass man irgendwie etwas aus den Grundrissen oder gar aus dem Kapital gelesen hätte, sondern es geht um ein Bild von Marx. Und dieses Bild kann man natürlich historisch und historiografisch irgendwo einordnen, sei es in Chemnitz, sei es an den Fotografien oder wo auch immer. Das nimmt aber nicht zurück, dass das Bild dasjenige ist, was sich durchsetzt. Und dieses Bild funktioniert offenbar auch ohne intensive Textkenntnis. Marx ist zum Sinnbild einer Radikalität geworden, die sehr scharf wirkt, aber im Grunde genommen sehr wenig kostet.
Dieses Bild sollte sich ja durchsetzen. Dieses Bild, von dem wir jetzt alle reden, von dem 1875er Bild, also den Rauschebart, und nicht das Altersbild und nicht irgendwelche jüngeren Bilder. Es war ja Friedrich Engels, der genau dieses Bild beim Tod von Marx ausgewählt hat, um es in die Welt zu schicken, mit dem Brief, dass die Welt Marx so in Erinnerung behalten soll. Und das war als Höhepunkt seines Schaffens. Auf dem Olymp sitzend sollte Marx in Erinnerung bleiben. Und genau das hat halt funktioniert.
Wie ist es zu diesem Bild gekommen, dieser Projektionsfläche Karl Marx zum Weltveränderer? Alles begann in Trier in der Brückenstraße. Dort wurde Karl Marx am 5. Mai 1818 geboren. Frau Bouvier, in welche Verhältnisse?
Wenn wir von Bild evozieren gesprochen haben, so fängt das natürlich jetzt auch schon in der Brückenstraße an. Das ist das Geburtshaus und gilt als der authentische Ort per se. Auf der anderen Seite ist aber auch dieses Haus, dieses Geburtshaus eine Projektion, weil der Architekt, der es hergerichtet hat nach dem Kauf, ein idealtypisches Haus geschaffen hat. Wir wissen gar nicht, wie das ausgesehen hat, als Marx dort geboren wurde, sondern das wird sozusagen zugeschrieben, eine Person, die man für bedeutend hält, die soll eigentlich so gelebt haben. Und jetzt glauben wir es inzwischen alle. Aber hineingeboren wurde er in ein Bürgertum. Der Vater war jüdischer Anwalt, der zum Protestantismus übergetreten ist, als Trier preußisch wurde, weil er sonst hätte nicht am Landgericht arbeiten können. Die Mutter und die Kinder wurden wenige Jahre später getauft, sodass sie in einem protestantischen, liberalen Umfeld im katholischen Trier gelebt haben, aber mit einem Umfeld, das insgesamt liberal war, weil eben auch die Schule, auf die Marx ging, sehr liberal war, noch geprägt von Aufklärung und noch von Französischer Revolution und in keiner Weise sozusagen eingeengt. Eine der wichtigsten Prägungen der frühen Zeit waren der spätere Schwiegervater von Marx, Ludwig von Westphalen, der eben ein großer Freigeist war, unendlich gebildet und der das den Kindern, seinen eigenen und Marx auch vermittelt hat.
Herr Plumpe, Trier war damals, wir haben das schon angedeutet bekommen durch Frau Bouvier, eine Stadt in einer besonderen politischen Situation. Bis 1815 gehörte die Stadt zu Frankreich. Es galt damals der Code Civil, die freiheitlichste Verfassung, die man damals kannte. Und dann kam nach dem Wiener Kongress die Stadt zu Preußen mit der Rheinprovinz. Welche politische und wirtschaftliche Gemengelage muss man sich da vorstellen?
Ja, das ist bis heute relativ unstrittig, dass das Rheinland und die anderen Teile, die dauerhaft von französischem Recht geprägt worden sind, dass die 1815 eigentlich an diesen Errungenschaften festgehalten haben und dass das insgesamt wahrscheinlich eine ganz positive Stimmung gewesen ist, sowohl was das Wirtschaftsrecht angeht, als auch was die anderen Hinterlassenschaften der Franzosenzeit angeht, die also zum Schluss als Besatzung empfunden wurde, aber deren Erfolge man schon positiv gesehen hat. Man muss dann vielleicht für Trier sehen, das war ja eine vergleichsweise kleine Stadt mit, ich glaube, so zwischen 8.000 und 10.000 Einwohnern.
12.000.
Entschuldigen Sie bitte. Und man darf überhaupt nicht vergessen, vor der Eisenbahnzeit war Trier ganz weit weg. Das ist bis heute nicht so leicht, dorthin zu kommen. Und das war eine mehr oder weniger isolierte kleine Ortschaft, die von ein wenig Bürgertum, ein wenig Verwaltung und den umliegenden landwirtschaftlichen Betrieben, also vor allen Dingen dem Weinbau und der übrigen Landwirtschaft bestimmt gewesen ist. Und die landwirtschaftliche Situation war in den Jahren nach 1815 zum Teil sehr schwierig. Das hat was mit klimatischen Dingen, mit Vulkanausbrüchen, mit anderen Dingen zu tun. Das heißt, wir müssen uns eine Kleinstadt vorstellen, geprägt sicherlich durch die französische Besatzung, durch das französische Recht, aber in einem agrarischen Umfeld, das in dieser Zeit erhebliche strukturelle Probleme hatte und von den weiteren Teilen der Rheinprovinz und Deutschlands dann letztlich doch geografisch und verkehrstechnisch sehr weit entfernt war.
Marx wurde in gehobene bürgerliche Verhältnisse geboren. Nun ist der spätere Lebensstil von Marx, als er dann auch verschiedene Stationen im Exil durchlebt hat, der ist beschrieben worden zwischen Champagner und Pfandhaus, Herr Steinfeld. Wo kamen diese Extreme her?
Das dürfte man auch für eine Übertreibung halten. Das ist natürlich für den ganzen Marx sehr, sehr wichtig, wo der herkommt. Und Marx ist ein Bürger und seine besondere Situation, da spielt wahrscheinlich auch das Judentum eine Rolle, da spielt die Herkunft aus einer kleinen Stadt eine Rolle. Er hat Bildungsgut immer verehrt und er hat es genutzt und sein ganzes Werk ist geprägt von diesen Bildungsassoziationen, die aus einer bürgerlichen Herkunft kommen. Da gibt es unendlich viele Missverständnisse, auch in der Rezeption von Marx zum Beispiel, wenn es darum geht, die Utopien darzustellen, die angeblich oder auch nicht im Werk enthalten sind. Sie können sich daran erinnern, dass man dann irgendwie morgens jagen geht und abends die Kühe versorgt und damit er schlaft. Und das sind aber alles Dinge, die aus dieser bürgerlichen Bildung herkommen. Das sind bukolische Verhältnisse, die in der antiken Literatur beschrieben sind. Und so wie man diese Motive verfolgen kann, so kann man auch verfolgen die Lektüren, die damals existierten, das private Theaterspielen, der Shakespeare, der eine unglaubliche Rolle spielt in fast allen Texten von Marx, vor allem der Timon von Athen und der Kaufmann von Venedig und aber auch die Goethe-Lektüre und überhaupt die Klassiker. Der Mann ist Altphilologe, der kommt aus diesem Milieu und das ist prägend in jeder Hinsicht.
Aber Schiller mochte er nicht.
Nee, er war der große Shakespeare-Anhänger. Also die ganze Familie war das. Ja. Und das haben sie eben von dem Ludwig von Westfalen geerbt. Aber zu dem Spruch zwischen Champagner und Pfandhaus, um es nochmal zu erläutern, dieser Spruch stammt ursprünglich aus dem Karl Marx, da habe ich ein Zimmer so genannt. Und zwar ging es darum, ein bisschen zu erläutern, dass dieser bürgerliche Lebensstil, von dem Herr Steinfeld gerade sprach, eben, ich würde sagen, auch dann ein viktorianischer Lebensstil, den sie in London eben gelebt haben, dass der von Extremen insofern geprägt war, dass Marx und seine Frau, dass die nicht wirklich, sagen wir mal so, im bürgerlichen Sinne haushälterisch mit Geld umgehen konnten. Wenn sie es hatten, durch Erbschaften beispielsweise, die es mehrfach gab, dann konnten sie einen etwas aufwendigeren Lebensstil gestalten, damit die Töchter etwa profitieren konnten, gab es dann Bälle und es gab ein größeres Haus, in das man ziehen konnte. Das war ein klein wenig immer Schwankungen unterlegen, weil dieses Geld im Privatleben immer eine Rolle spielte und deswegen diese Extreme. Aber ich würde das auch sagen, was Herr Steinfeld sagt, aber zuspitzen, es war ein Leben, ein bürgerlicher Zuschnitt. Auch wenn Geldmangel da war, war es sozusagen, wie wir heute auch wissen, Armut sozusagen auf einem hohen Niveau. Es war nicht die proletarische Armut.
Also da bei dem Zitat geht es ja gar nicht so sehr ums gute Leben, sondern es geht letztlich um dieses, wenn man so will, Unausgeglichene. Es geht ja darum, wenn man die Zahlen zusammennimmt, hat Marx im strengen Sinne ja nie Geldmangel gehabt. Er hat ja immer mehr Geld gehabt, als eine normale englische bürgerliche Familie gehabt hat. Aber er konnte damit letztlich nicht wirklich umgehen.
Nicht umgehen.
Er hatte geerbt und schon, wenn man sich die Streitereien anschaut, die er mit seiner Mutter ums Geld gehabt hat, dann merkt man ja, dass die ganze Sache eine auf der einen Seite ganz, ganz wichtige Geschichte ist, dass auf der anderen Seite aber da keine wirkliche bürgerliche Rationalität hintersteckt. Und dann hat er, wenn er Geld gehabt hat, dann hat er groß ausgegeben, dann haben die Kinder Musikunterricht, dann gab es Bälle und ich weiß nicht was, und da war das Geld wieder weg und dann musste man wieder an Engels schreiben. Also das, was man so normalerweise lernt, eben das, was Frau Merkel vielleicht zugespitzt als schwäbische Hausfrau bezeichnet hat, das sollte man für Marx nicht sagen.
Nein,
aber
es
ist schon bemerkenswert, dass er es nie geschafft hat, eine Haushaltsführung hinzubekommen, die auf eine gewisse Solidität dann sich auch hat verlassen können. Sondern das ewige Rauf und Runter war keine Frage objektiven Geldmangels, sondern letztlich eine Folge der Tatsache, dass man mit Geld nicht wirklich rational umgegangen ist.
Schauen wir mal auf das 19. Jahrhundert, Marx ein Kind dieses Jahrhunderts, das 19. Jahrhundert eine Epoche der großen Umwälzungen und Revolutionen, eine jagte die nächste sozusagen. Karl Marx, der ging nach dem Abitur in Trier nach Bonn zum Jurastudium. Von dort ist eine Inhaftierung während der Studienzeit wegen Trunkenheit und Randalierens überliefert. Das ist wohl dem Alter und dem Status des jungen Studenten geschuldet. Seinem Vater passte das aber trotzdem nicht. Er schickte Karl nach Berlin und dort an einer relativ freien Universität, die Humboldt-Universität, studierte Karl Marx dann auch Philosophie. Aber vielleicht Frage an Herrn Steinfeld, wann ist der Marx eigentlich politisiert worden?
Ich denke, das ist eine schleichende Bewegung, die sich über die ganzen Studienzeiten bis in seine frühen akademischen Zeiten und in das Habilitationsprojekt hineinzieht. Es gab ja damals so etwas wie den Linkshegelianismus. Also die Schüler und Schülerschüler des preußischen Staatsphilosophen Hegel, die versucht haben, die dialektische Bewegung, die sich lange Zeit auf dem Niveau des Weltgeistes vollzog, auf die Erde runterzuholen und das Ganze auf ökonomische Grundlagen zu stellen. Und ich denke, dass diese Radikalisierung sehr stark damit zusammenhängt, wie diese Junghegelianer dann von der akademischen Welt und auch von der preußischen Regierung behandelt worden sind.
Nämlich wie?
Entlassen und verboten.
Entlassen und verboten? Der Bauer hatte die Probleme. Der potenzielle Habilitationsvater, der hatte die Probleme, aber der Marx selber?
Marx bekam sie ja auch sehr schnell zu spüren.
Aber ja.
Denn als der akademische Weg unmöglich geworden war, weil Bruno Bauer in Bonn entlassen worden ist, ging ja Marx zur Rheinischen Zeitung nach Köln. Und seine ersten Artikel waren ja ziemlich aufsehenerregend über die Pressefreiheit, über Zensur und über die berühmten Moselsinzer und über die Holzdiebstähle, sodass er ganz schnell Überwachung unterlag und der Zensur und doch in Windeseile arbeitslos wurde, als die Zeitung verboten wurde und geschlossen wurde. Und da war er aber immer noch, wie man den Briefwechseln mit Ruge entnehmen kann, ein Radikaldemokrat und noch nichts weiter. Und eigentlich erst dann in Paris, was dann ganz schnell folgt, in der Auseinandersetzung dann mit Hegel, mit Feuerbach und die Begegnung eigentlich mit den französischen Sozialisten und allen Vorstellungen, die da grassierten, beginnt eigentlich der Prozess aus meiner Sicht der Radikalisierung.
Frau Bouvier ist uns jetzt schon ein bisschen vorausgeeilt und hat die nächsten Stationen der Marxischen Biografie skizziert. Nach Berlin ist er nach Bonn zur Rheinischen Zeitung und aufgrund dessen, dass er dann politisch unter Druck geriet, ist er dann nach Paris gegangen. Aber kommen wir nochmal zurück nach Berlin, ja. Frau Bouvier. In Berlin während der Studienzeit gehörte der Marx zu einem ganz elitären Denkerkreis, der sich zum Teil auch auf den Hegel berief, wie Herr Steinfeld das schon skizziert hat. Was war das denn für eine Szene?
Naja, das war die Szene, die Herr Steinfeld als Linkshegelianismus bezeichnet hat, eben die Bewegung, die sich in der Nachfolge von Hegel radikalisierte und zur Kritik eben auch am Staat gelangte. Diese Linkshegelianer waren eben eine wichtige Intellektuellengruppe, die sich im sogenannten Doktorclub trafen und in deren Gefolge Marx eben sich dem erst einmal anschloss und Engels dann ja noch mal ein bisschen auch.
Eine große Rolle spielt in der Entwicklung der Gedankenmodelle die Religionskritik in diesem Kreis.
Absolut.
Und diese
zentral.
Religionskritik geht darauf hinaus, dass man das, was man als christliche Überlieferung kennt, was gebunden ist an lauter überirdische Existenzen, auf den materialistischen Boden zurückführt und sagt, das mag man glauben, aber tatsächlich ist es so gelaufen und alles, was dann in der christlichen Überlieferung eine Rolle spielt, ist im Grunde genommen eine Verklärung eigentlich ganz einfacher, rationaler Vorgänge.
Aber ich glaube, ganz zentral ist dabei, dass das in einem Berlin passiert, das eine Art pietistische, frömmlerische Erneuerung erlebt. Dass also man das in einem Umfeld tut, plötzlich das nicht unbedingt atheistisch, aber eine Historisierung des Christentums zu begreifen, die aus der Sicht der Obrigkeit sehr stark in die Richtung ging, dass man das Christentum generell in Frage stellte.
Ich möchte jetzt mal ein bisschen die Biografie von Karl Marx zusammenfassen. Also Marx promoviert dann nach dieser Berliner Zeit, aber nicht in Berlin, sondern in Jena. Eine Hochschullaufbahn zerschlägt sich, stattdessen geht er nach Köln und wird Journalist, Autor, dann Chefredakteur der Rheinischen Zeitung. In dieser Zeit heiratet er auch seine Jugendfreundin Jenny von Westfalen. Auf seine Frau kommen wir dann später noch, eine ganz interessante Figur. In der Rheinischen Zeitung veröffentlicht er Artikel von erheblicher sozialer und politischer Sprengkraft, unter anderem über die erwähnte Not der Moselwinzer. Und das wurde der preußischen Zensur dann irgendwann zu forsch und sie wurde verboten. Marx ging mit Familie nach Paris und dort kam es dann zu der schicksalhaften Begegnung mit mit Friedrich Engels, der Name, der schon mehrfach fiel. Frau Bouvier, was hat denn die beiden aneinander angezogen, Marx und Engels?
Was sie angezogen hat, war, dass sie sehr schnell merkten, ganz offensichtlich, dass sie kongenial dachten. Und Friedrich Engels hat es ja später einmal so formuliert, dass er sofort bei diesem Treffen in Paris, diesen legendären 10 Tagen, gemerkt hatte, Marx ist genial und er selbst sei begabt und sei deswegen von sich aus immer geneigt gewesen, die zweite Geige zu spielen. Andererseits hat Marx diese symbiotische Gemeinschaft als Kompaniegeschäft bezeichnet, wo Engels eben für das Äußere sorgt und er die Theorie liefert. Aber das reicht nicht, denn ich denke schon, dass die beiden in einer Gemeinsamkeit lebten bzw. arbeiteten, die eigentlich außer Acht lässt, wie wichtig Engels war. Denn er war doch derjenige, der schon in Paris damals den Marx auf die Ökonomie hingewiesen hat. Er hatte ja einen sehr, sehr guten Beitrag in den deutsch-französischen Jahrbüchern geschrieben über die Nationalökonomie und machte Marx darauf aufmerksam, dass das eigentlich das Feld sei, was man beackern müsse und was auch Marx zur Kenntnis nehmen müsse, was er dann eben wenig später dann von Brüssel aus auch begonnen hatte. Aber Engels ist eben auch durchaus ein eigenständiger Denker gewesen, denn die kleine Schrift, die er dann verfasste zur Lage der arbeitenden Klasse in England, war eben sensationell in der damaligen Zeit und ist auch eben heute noch bemerkenswert, wie er ganz konkret etwas beschrieb, nämlich die Auswüchse des Frühkapitalismus in England, was er eben in seinen Manchester-Aufenthalten kennengelernt hatte.
Die Zeit des sogenannten Manchester-Kapitalismus. Herr Plumpe, der Engels war ein Fabrikantensohn, die stammten aus Barmen, das ist heute Wuppertal, und hatten in Barmen eine Fabrik, aber auch in Manchester, die hat der Engels Friedrich später geleitet und die ganze Familie lebte dann von den Einkünften dieser Fabrik, aber zum Teil die Familie Marx eben auch, weil der Engels, wie schon ein paar Mal erwähnt, den Marx dann über Wasser hielt, wenn das mal knapp wurde. Ist das eigentlich vor dem Hintergrund der Marx-Engelschen Denkgebäude nie in Frage gestellt worden, dass der Engels selber Kapitalist war?
Nein, man hatte ja Engels Selbstzeugnisse, der das als Tretmühle bezeichnet hat, was er da in Manchester hat machen müssen und froh war, als er dann schließlich dort herauskam, seinen Anteil sich hat auszahlen lassen können. Aber das war eben nur eine nach außen hin sehr plausible, im Kontext der marxischen Tradition, sehr plausible Erklärung, diese Tretmühle. Nein, Engels ist ein durchaus begabter Unternehmensleiter gewesen. Er hat sein Vermögen in dieser Zeit vermehrt, unter anderem auch mit Börsengeschäften und ähnlichen Dingen und wäre nach heutigen Begriffen wahrscheinlich ein mehrfacher Millionär gewesen, dem das gerade deshalb eben auch möglich gewesen ist, Marx laufend zu unterstützen und ihm schließlich eine erhebliche Leibrente von jährlich 300 Pfund auszusetzen. Also dieser Zusammenhang zwischen der Karriere eines Unternehmensleiters und der Entstehung des Marxischen Denkgebäudes, der ist in der Tat bemerkenswert. Das hat man aber nie so in den Vordergrund gestellt, beziehungsweise als ein historisches Detail angesehen, das letztlich für die Entstehung und Bedeutung des Marxischen Denkens keine so große Bedeutung hat. Wenn man sich aber das genauer anschaut, und Frau Bouvier hat es ja angedeutet, dann ist dort eine Arbeitsteilung entstanden, die, wenn man so will, sich gegenseitig ermöglicht hat. Sowohl Engels als Schriftsteller hat ja sehr von Marx profitiert, wie auf der anderen Seite eben Marx auch in seiner ganzen Art zu arbeiten Engels immer als eine Art stabilisierenden Faktor gehabt hat. Denn schon in der Pariser Zeit schreibt Ruge ja über das, sagen wir mal, unkonventionelle Arbeitsverhalten von Marx, der sich auf irgendetwas draufstürzt und das dann ganz wild und umfassend bearbeitet, aber dann meist nicht mit zum Schluss kommt. Und dafür war Engels dann ein ganz wesentlicher Faktor, weil er dem guten Karl Marx immer wieder gesagt hat, werd endlich fertig, bring die Dinge auf den Punkt. Also er hat ihm die ökonomischen Anregungen gegeben, er hat die englischen Beispiele zugespitzt, muss man sagen. Die Beschreibungen von Manchester, die Engels in Briefen gegeben hat, sind ja zum Teil deutlich anders als die, die in der Lage der arbeitenden Klasse erscheint. Und er hat dem Marx in gewisser Weise ein Gerüst gegeben, auf das dieser sich verlassen konnte, ihn aber auch immer wieder angetrieben. Also das war schon eine Form von Arbeitsteilung, die auf eine gegenseitige Ermöglichung, wenn man so will, hinausläuft.
Ich würde gerne noch hinzufügen, und zwar zum Journalisten Karl Marx. In dem Augenblick, in dem er die Universität und die akademische Karriere verlässt, wird er Journalist und nicht in einer kleinen Zeitung, sondern in einer richtig bedeutenden Zeitung, in einer sehr progressiven Zeitung. Und um das richtig zu verstehen, darf man nicht auf den Gedanken kommen, dass die Zeitungen damals eine Bedeutung gehabt hätten, wie sie ungefähr den Zeitungen heute entspricht. Das ist nicht richtig, weil diese Zeitungen viel, viel, viel wichtiger waren. Es gab keine bürgerliche Öffentlichkeit ohne Zeitung und es gab keine Zeitung ohne bürgerliche Öffentlichkeit. Das war das Herz, das war der Kern einer neu entstehenden und sich bereits massiv festigenden Gesellschaft, in deren Mitte Karl Marx saß, zuerst als Redakteur und dann als Chefredakteur. Und diese Fixierung auf die Zeitung, die hat er sein ganzes Leben lang behalten.
Herr Steinfeld, es heißt, Karl Marx habe sich in Paris in diesem ersten Exil radikalisiert. Wie muss man sich das vorstellen?
Paris war damals ein Zentrum des Exils, vor allem für Deutsche, die aus vielerlei politischen Richtungen kamen und politisch erledigt waren in ihrem eigenen Land und dann nach Paris gingen und dort ein Auskommen fanden, allen voran eben Heinrich Heine. Diese Gruppen, die hauptsächlich aus Handwerkern bestanden, aus wandernden Handwerkern, die waren schon sehr radikal und in diese Kreise stieß dann Marx hinein, als er nach Paris kommt. Diese Auswirkungen, die kann man dann im Kommunistischen Manifest noch deutlich erkennen. Dieses Kommunistische Manifest ist zwar sehr kurz, hat im Original nur 23 Seiten, ist aber ein Konglomerat von Ansichten, die damals in diesen Pariser Kreisen zirkulierten und die nun bei Weitem nicht so konsistent sind, wie das die Erfolgs- und Rezeptionsgeschichte des Kommunistischen Manifests nahelegen könnte.
Das legendäre Manifest der Kommunistischen Partei, Marx und Engels veröffentlichen es 1848. Es beginnt und endet mit legendären Sätzen. Es fängt an mit: Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus, und am Schluss die letzte Zeile: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Eine Schrift mit ungeheuer eure Durchschlagskraft. Frau Bouvier, woran lag das?
Weil Marx etwas sehr vage zunächst einmal beschrieben hat, was zeitgenössisch erstmal gar keine Durchschlagskraft hatte, denn das Kommunistische Manifest spielte ja in der Revolution von 48 gar keine Rolle, sondern entfaltete seine Durchschlagskraft ja eigentlich erst sehr viel später, als eine sich organisierende Arbeiterbewegung es aufnahm. Und weil eben Marx mit diesem Manifest oder in dem Manifest das Proletariat sowas wie erfand, weil es das ja zunächst einmal noch nicht gab. Und die Durchschlagskraft, aber das dürfen wir nicht vergessen, setzt eben Jahrzehnte später ein, sozusagen als es dann immer wieder veröffentlicht wurde.
Mit der Pariser
als
Kommune.
In Deutschland, das wäre so ein Beispiel, als es in Deutschland im Hochverratsprozess von 1872 eine Rolle spielte, weil es der Staatsanwalt verlesen hat und damit war es wieder in der Welt und sozusagen wurde in der Arbeiterbewegung entfaltet. Und die allergrößte Durchschlagskraft entfaltete es eigentlich dann erst im 20. Jahrhundert, als es in der ganzen Welt verteilt wurde oder übersetzt wurde, natürlich mit Hilfe der Sowjetunion. Das ist das eine. Aber viele Arbeiterbewegungen oder Arbeiterparteien konnten sich in dem Manifest, in den Passagen zumindest, die nicht überholt waren, wiederfinden. Und das ist, glaube ich, es war vage genug, dass viele sich damit identifizieren konnten. Und das machte es eigentlich aus. Denn große Teile davon, die sich mit zeitgenössischen Strömungen auseinandersetzten, die waren bald ja überholt, weil kein Mensch das mehr kannte und sich auch nicht so recht dafür interessierte.
Herr Plumpe, Marx und Engels, die Revolutionäre, nun gab es eigentlich zur gleichen Zeit im 19. Jahrhundert eine ganz andere Bewegung, die auch gegen die Verhältnisse anging und eine Veränderung wollte, nämlich das war das Genossenschaftswesen. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, derselbe Jahrgang wie Karl Marx, 1818. Beides Kinder des 19. Jahrhunderts, wenn man das vielleicht mal kurz skizziert, der Unterschied zwischen Raiffeisen und Marx. Wo lag die größte Differenz?
Die größte Differenz lag zweifellos darin, dass für Raiffeisen sich die Frage eines Systems, einer Systemumwälzung nicht stellte, sondern er auf Selbsthilfe setzte. Man muss die Lage der Menschen durch Selbsthilfe, durch kluges gemeinsames Handeln verbessern. Wenn wir davon sprechen, das seien Männer des 19. Jahrhunderts gewesen, dann ist das vielleicht etwas ungenau. Man muss sagen, das waren Männer der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, deren Hintergrund jetzt von den Trierer Details abgesehen im Wesentlichen die sogenannte Pauperismuskrise gewesen ist, also die verbreitete Massenarmut, die Massenauswanderung aus Deutschland. Und auf der anderen Seite das Europa der Heiligen Allianz, also ein sehr verunsichertes, durch die Französische Revolution verunsichertes politisches System, das auf Kritik, das auf scheinbar oder wirklich revolutionäre Tendenzen in der Regel sehr repressiv reagiert hat. Und insofern waren das beides Menschen, die das soziale Elend gesehen haben und die wussten, dass die Auseinandersetzung mit dem sozialen Elend sehr schnell eine Dimension bekommen kann, die unter den Bedingungen des Vormärz eben sehr, sehr schwierig, sehr politisch ist. Und Marx geht einen bewusst anderen Weg, auch unter den Pariser Bedingungen, während Raiffeisen ja im Grunde genommen hier unseren Raum nie wirklich verlassen hat, sondern sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie können wir den Menschen im Siegerland, im Westerwald und sonst so ganz praktisch helfen, gerät Marx mit der Prägung, über die wir gesprochen haben, ja in Paris geradezu in das Labor der europäischen zeitgenössischen Kritik. Und da ist es ganz wesentlich, in diesem Labor eine klare, wissenschaftlich begründete Position beziehen zu können und sich von anderen wie Proudhon etwa auch abzusetzen. In eine solche theoretische Situation ist Raiffeisen nie hineingekommen, der vor dem Problem stand, wie können wir den Westerwälder Menschen irgendwie helfen und das dann auf der Basis des Genossenschaftswesens getan hat. Er läuft, wenn man so will, also unterhalb der Ebene der Gesellschaftstheorie, die Marx ja dann ganz bewusst in Paris aufgreift und weiterentwickelt und mit seiner Wendung zur Ökonomie hin dann auch eine klare eigene Dimension bekommt. Das ist für Raiffeisen nie das Problem gewesen. Für den war die Frage, wie können wir den Westerwälder Bauern helfen, wie können wir den Wucher der Viehhändler und andere in den Griff bekommen. Und die Frage, wie nun das politische und gesellschaftliche System gestaltet sein soll, das hat da nicht die primäre Rolle gespielt, zumal Raiffeisen ja in dem Sinne auch nie verfolgt worden ist.
In Marx kommen ja drei große intellektuelle Bewegungen der Zeit zusammen. Das ist der deutsche Idealismus oder das Erbe des deutschen Idealismus. Das ist die Ökonomie, die ökonomische Theorie, die aus Großbritannien kommt. Und das ist der moralische Impetus der französischen Utopisten. Alle drei Dinge verschmelzen in Marx. Aber die Grundlage bleibt der deutsche Idealismus. Und die Grundlage bleibt das Wissenschaftsverständnis des deutschen Idealismus, vor allem eben von Hegel. Es gibt eine Wissenschaft. Und alles, was man macht, ist als wissenschaftliche Arbeit zu betrachten, gehorcht den Sätzen der Argumentation, gehorcht den Sätzen der Ableitungen. Wenige Menschen können heute überhaupt noch Ableitungen schreiben. Im 19. Jahrhundert war es das vorherrschende Modell, das Zurückführen von empirischen Phänomenen auf Gesetze.
Wenn wir vielleicht auf das Leben der Familie Marx nochmal weiterschauen, nach Paris ging es weiter durchs Exil, sie mussten nach Brüssel und sind dann schließlich nach London, immer treu mit dabei. Jenny Marx, die Frau, die Familie Marx hatte zusammen 7 Kinder, also Jenny und Karl Marx. Darüber hinaus hatte Karl Marx noch eines mit der Hausangestellten Lenchen Demuth. Das ist erst sehr spät herausgekommen, diesen Sohn hat Friedrich Engels dann an Sohnestatt angenommen. Frau Bouvier, das hat die Jenny Marx alles ausgehalten. Was war das denn für eine Person? Wie muss man die sich vorstellen?
Man muss sie sich als eine sehr begabte, schöne Frau des Adels vorstellen, unglaublich gebildet, aber gleichzeitig eben von ihrem Vater auch in liberalem Denken geschult, die eben sehr schnell fasziniert war, schon als junge Frau von Karl Marx und seinem Intellekt und die sich seiner Welt verhaftet gefühlt hat bis eigentlich zum Schluss. Sie hat sein Schicksal geteilt, sicherlich aus voller Überzeugung und hat ihre Töchter ebenso erzogen, die auch in der Welt des Vaters engagiert waren und engagiert blieben. Gleichzeitig waren es Frauen dieser Epoche, die nicht sich aus ihrem Milieu gelöst haben. Keine, weder die Frau noch die Töchter sind eigene Wege gegangen, wenn ich das jetzt mal vergleiche, was es bereits an Frauen emanzipatorischen Vorbildern gibt in dieser Zeit, sondern sie blieben in dem als Helfer des Mannes und Helfer des Vaters übrig. Das ist das Bemerkenswerte eigentlich an diesen Lebenswegen, auch wenn es heute trefflich bestritten wird oder gestritten wird, es seien emanzipatorische Leben gewesen. Aber ich stelle das ein klein wenig in Zweifel.
In London 1867 vollendete Karl Marx dann sein Hauptwerk, den ersten Band von Das Kapital. Der erschien dann in Deutschland von einem Hamburger Verleger. Das Kapital, die Kritik der politischen Ökonomie. Marx hat viele Mühen reingesteckt. Die chaotische Arbeitsweise von ihm ist kurz erwähnt worden. Marx selber schreibt in Briefen an Engels von diesem Hauptwerk als einem Saubuch und mehrfach fällt das Wort Scheiße. Die Literatur über das Kapital füllt Bibliotheken. Es soll an dieser Stelle nicht nochmal erörtert werden, was darin richtig ist und was falsch und was davon heute noch gültig ist. Aber Herr Steinfeld, die haben erst mühsam am Anfang 1000 Exemplare verkauft. Wie kam es denn zu der großen Wirkung?
Nun gut, das hat Vorarbeiten gegeben, es hat sehr viele Vorarbeiten gegeben, aber einen solchen gigantischen Entwurf, also ich wüsste nicht, dass ich irgendetwas damit messen kann. Wenn Marx sich unglaublich gequält hat an dieser Arbeit, so liegt das auch an der Sache selber. Er stößt da wirklich ein neues Terrain vor und es ist wahnsinnig schwierig. Und wenn Sie heute versuchen, das Kapital zu lesen, so stoßen Sie auf viele Stellen, über die können Sie so lange nachdenken, wie Sie wollen. Sie kriegen es nicht richtig auf die Reihe und ich habe immer den Verdacht, das ist am Ende auch Karl Marx so gegangen, deswegen das Saubuch und etliche andere Wörter, die da über dieses Werk fallen. Das merkt man dem Buch natürlich an. Und das haben auch die Leser zu der Zeit gemerkt, als es 1867 erschien. Das ist ein Werk von einer ungeheuren Sperrigkeit. Und dass da nur 1000 Exemplare verkauft wurden, finde ich kein Wunder.
Ich sehe das in einigen Punkten etwas anders, als Herr Steinfeld das gesehen hat. Zum einen glaube ich, dass der erste Vertrag über das Kapital ist, wenn man so will, mit Leske in Darmstadt ja schon in den 1840er Jahren abgeschlossen worden. Dann kam die Revolution und andererseits Marx sagt ja selber, die Revolution habe ihn bei der Arbeit gestört. Ohne das jetzt in dem Sinne so politisch zu meinen, dann hat er sehr lange dran gesessen und immer wieder neue Entwürfe gemacht. Dann kommen die Grundrisse, dann kommt 1859 dieser erste Band, Kritik der politischen Ökonomie, der in Preußen durch die Zensur hindurchgeht, weil die Zensur der Auffassung ist, das versteht sowieso niemand. Dann das Kapital darf erscheinen und darf auch in Preußen verkauft werden, weil über 320 Seiten wurde nicht mehr zensiert, weil man das für politisch unbedeutend hielt. Aber der zentrale Punkt ist der, dass man mit der Kritik an Proudhon und mit dem Kommunistischen Manifest den Anspruch erhoben hat, die Gegenwart wissenschaftlich verbindlich analysieren zu können und damit zugleich die Basis für eine Transformation der Gesellschaft hin in eine nachkapitalistische Welt zu legen. Das heißt, die Latte, die man sich gelegt hatte, war unglaublich hoch. Und wenn man das mit der marxischen Arbeitsweise sich anschaut, dann kann man sich vorstellen, dass dem schon klar gewesen ist, er kann hier nicht irgendwas abliefern, was nicht in sich stimmig ist und wo große Probleme drin existieren, ja, sondern er muss eine endgültige Antwort geben. Und da er nun letztlich, was die Ökonomie angeht, auf dem Stand von David Ricardo und seinen Nachfolgern verblieben ist, versucht er die ganze Zeit, die arbeitswerttheoretischen Probleme zu lösen, damit die Ausbeutung wissenschaftlich zu begründen, gleichzeitig den historischen Charakter des Kapitalismus zu zeigen und, wenn man so will, die Perspektive nach hinten zu öffnen. Und das ist letztlich nicht gelungen. Das ist eigentlich der Punkt. Und Marx gesteht das ja sogar zu. Er weigert sich im Grunde genommen bis zum Schluss, die Manuskripte aus der Hand zu geben, weil er weiß, dass sie sehr große Probleme enthalten und er möchte mit denen nicht identifiziert werden. Den Band 1867, den hat er in die Öffentlichkeit gegeben unter massivem Druck von Friedrich Engels und er war nicht wirklich glücklich damit. Er setzt ja die Arbeit am Kapital an den Texten nach 1867 nur noch insofern fort, als er diesen ersten Band dann für die französische Übersetzung vorbereitet, verändert, schließlich die russische Übersetzung noch begleitet. Aber all die anderen Dinge, die dann später erschienen sind, Kapital 2, 3, Theorien über den Mehrwert, diese Texte lagen bereits vor 1867 und an die ist er definitiv nicht wieder herangegangen. Man wird, was das Kapital angeht, und insofern würde ich mich von Herrn Steinfeld unterscheiden, doch davon reden müssen, dass der Versuch, die Gegenwart so zu erfassen, dass zugleich die Basis für eine nicht kapitalistische Zukunft gelegt wird, dass das nicht funktioniert hat. Da ist er mit gescheitert.
Da würde ich dem Herrn Plumper ja gar nicht widersprechen, aber man muss zwei Dinge dazu sagen. Also einmal ist Gelingen bei einem solchen Werk zu viel verlangt. So ein Werk kann nicht gelingen. Die Aufgabe ist einfach zu groß. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Karl Marx das Kapital ja angelegt hat nach dem Modell einer Hegelschen Ableitung. Er fängt mit dem einfachsten und abstraktesten an, nämlich mit der Ware. Und der Plan war ursprünglich gewesen, die ganze Oberfläche der kapitalistischen Gesellschaft in Band 3 abzuhandeln. Es wäre natürlich, würde man heute sagen, und das würde heute ein Verleger sagen, viel einfacher gewesen, hätte man es umgekehrt gemacht, hätte man die Oberfläche zuerst genommen und wäre dann auf den Grund zugegangen. Aber so ging es eben nicht. Und diese enorme Sperrigkeit und auch das Imperfekte, was dieser Arbeit so eigen ist, das hängt damit zusammen, dass er mit dem Schluss anfängt.
bei aller Sperrigkeit, bei allem, was wir haben, es hat ja sehr früh Wirkung. Das, was Marx eigentlich ja ursprünglich wollte, nämlich in der Wissenschaft auch unter Wissenschaftlern rezipiert und anerkannt zu werden, das ist mühsam gelungen oder gar nicht. Aber auf der politischen Ebene entfaltet es dann eben doch sehr schnell Wirkung, auch wenn es keiner gelesen hat, weil es eben dann in Teilen, in Zusammenfassungen eine Rolle spielt, die gleichzeitig Verflachungen sind. Aber die Arbeiterbewegung, die dann eben beispielsweise unter dem Sozialistengesetz verboten war, hat dann natürlich sich dessen bedient, weil sie es brauchen konnte als eine Art Lehre, die ihnen Hoffnung gab. Und das sollte man immer nicht vergessen, dass diese beiden Dinge ja nebeneinander dann sind, weil irgendwann ja man fragt, wieso wird das Kapital zu einer Art Bibel der wichtigsten Schrift für eine Arbeiterbewegung? Fast unleserlich oder sehr schwer zu lesen für Arbeiter. Und die meisten sagen, dass sie es nie gelesen haben, sondern nur Einführungen oder eben einzelne Kapitel, die man lesen sollte. Das ist ja eine Realität schon im 19. Jahrhundert, also gegen Ende von Marx' Leben und kurz nach seinem Tod.
Eine klare Vision für die Zeit nach der Revolution entwirft Marx nicht. Es gibt nur eine kleine Stelle, Herr Steinfeld hat sie anfangs dieser Sendung schon mal erwähnt, da schwärmt er von paradiesischen, bukolischen Zuständen, in der der Mensch seinen Neigungen nachgehen kann und völlig frei ist. Herr Plumpe, welche Rolle spielt denn diese frei gebliebene Projektionsfläche bei der Rezeption von Marx'schen Werk?
Das kann man, glaube ich, gar nicht überschätzen. Frau Bouvier hat ja darauf hingewiesen, es gibt so eine Koinzidenz von entstehender Arbeiterbewegung und theoretischem Versprechen. Und Engels hat das sehr ernst genommen und dieses theoretische Versprechen ist mit dem Buch in gewisser Weise eingelöst worden, dass die Arbeiterbewegung eine Art Basis bekommt, die sie eben nicht eine politisch-moralische, sondern eine wissenschaftlich begründete Bewegung werden lässt, die eine klare Zukunft hat. Ich glaube, das kann man gar nicht überschätzen. Wilfried Nippel sprach mal davon, das sei eine Altarbibel geworden und keine Lesebibel, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Man hatte eben dieses Buch, auf das man verweisen konnte. Das ist in seiner Bedeutung, glaube ich, überhaupt nicht zu überschätzen, dass das Buch Momentum gewinnt, könnte man sagen, in einer Zeit, in der die Arbeiterbewegung ohnehin aufgrund der sozialen Probleme der Zeit sehr an Stärke gewinnt und damit plötzlich so eine Art programmatische Emblematik vorlegen kann, auf die sich dann im Laufe der Zeit sehr viele berufen können, vielleicht gerade weil das Buch selber gar nicht so leicht zu entschlüsseln war. Insofern konnte man sehr viele Anschlusskommunikationen, würde man modern sagen, mit diesem Buch verbinden und insofern hat es sich dann als Basis für eine politische Weiterentwicklung sehr geeignet.
1883 stirbt Marx in London. Er wird in Highgate begraben. Zur Beerdigung kommt gerade mal eine Handvoll Menschen, unter anderem Friedrich Engels, der die Grabrede hält. Aber ein Jahr später, da bricht die Bewegung los. Da wollen schon Tausende zu Marxens Grab. Dieses komplexe Leben und Werk des Karl Marx, all dies gibt es übermorgen in einer großen Landesausstellung in Trier zu sehen, an insgesamt drei Orten, dem Landesmuseum, dem Museum Simeonstift und dann auch noch im Diözesanmuseum. Gleichzeitig wird in Trier das Karl-Marx-Haus wieder eröffnet mit einer Neuordnung der Dauerausstellung. Frau Bouvier, dieses komplexe Leben und Werk, vor welche größte Schwierigkeit hat sie das gestellt, ausgerechnet darüber eine Ausstellung zu machen?
Also die Schwierigkeiten sind eigentlich darin zu sehen, dass man die ganze Komplexität nicht herunterbrechen kann, weil es wahnsinnig schwer ist und dass man versuchen muss, Theorie in Anschaulichkeit umzusetzen, was man wieder häufig nur assoziativ und dann eben in Kunstwerken machen kann, wenn man sozusagen davon dann ausgeht, dass es viele Probleme sind, die theoretisch hier erfasst werden, die man aber dann zurückverwandeln muss und Bilder sprechen lassen kann. Das ist der Reiz und das ist auch die Schwierigkeit dieser Aufgabe, das Leben weniger, aber das Werk und die Zeit entsprechend in Szene zu setzen, dass es nicht nur wie ein Lehrbuch wirkt, das man ausbreitet, sondern eine Art kulturhistorische Ausstellung ist, die auch noch Spaß machen soll.
Das war das SWR2-Forum, ein Weltveränderer aus Trier, Karl Marx und seine Zeit. Es diskutierten Beatrix Bouvier, die wissenschaftliche Leiterin der großen Landesausstellung in Trier, Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker von der Universität Frankfurt und Thomas Steinfeld, Autor der Marx-Biografie, die eigentlich ein Lang-Essay ist mit dem Titel Herr der Gespenster. Die erwähnte Landesausstellung Karl Marx, Leben, Werk, Zeit. Übermorgen wird sie eröffnet am 5. Mai und ist dann zu sehen bis zum 21. Oktober. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Koch.